Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Ein wunderbarer Spruch, um sich die Reihenfolge der Planeten in unserem Sonnensystem zu merken. Denn für uns heute ist ganz klar, in der Mitte ist die Sonne, dann kommt Merkur, dann die Venus, dann wir auf der Erde, dann Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Pluto ganz außen, der zählt ja seit ein paar Jahren nicht mehr zu den Planeten. Früher hatten die Menschen ein ganz anderes Bild vom Himmel. Sie glaubten, dass die Erde im Mittelpunkt steht und die Sonne und alle anderen Planeten sich um sie herum bewegt. Ist ja auch einleuchtend. Wir merken ja nicht, dass wir uns mit der Erde jede Sekunde drehen und bewegen. Und dann kam im 16. Jahrhundert ein Mann namens Nikolaus Kopernikus und sagte, stimmt nicht, wir sind gar nicht der Mittelpunkt von allem. Und außerdem ist die Erde ein bisschen gekippt. Ist ja klar, dass das die Menschen damals irgendwie nicht so richtig geglaubt haben. Auch wenn er recht hatte. Und das finde ich immer unglaublich faszinierend. Wir mit unseren großen Raumstationen, den Teleskopen im All und den größten Computern auf der Erde können natürlich ganz genau sagen, wie unser Sonnensystem aufgebaut ist und welchen Neigungswinkel die Erdachse hat. Aber das alles hatte Kopernikus ja natürlich noch nicht. Und trotzdem hat er als einer der Ersten das heliozentrische Weltbild mit der Sonne als Mittelpunkt erkannt. Das ist unser Thema heute hier bei der Einen Stunde History. Und wie immer ist auch er hier mit dabei.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi. Ich grüße dich.
Kopernikus hat zwischen 1473 und 1543 gelebt, also gerade so an der Schwelle zur Moderne. Was war sonst noch los in Europa in diesen Jahren?
Naja, man könnte einfach schlicht und ergreifend sagen, jede Menge. Der Seeweg nach Indien wurde entdeckt, ebenso wie der Weg nach Amerika. Es waren die Humanisten auf dem Vormarsch, die mit einem Rückgriff auf die griechische Antike ein neues Menschenbild kreiert hatten. Die Reformation von Martin Luther hatte die römische Kirche aus den Angeln gehoben und die Menschen, die damals gelebt haben, die müssen sich gefühlt haben, als ob ihnen die Welt, die sie bisher kannten, sozusagen unter den Füßen weggezogen wurde. Und dann kam auch noch Kopernikus, der die bis dahin zumindest offiziell geltende Vorstellung, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums, glaubte, widerlegen zu können.
Aber er war ja nicht der Erste, der diese Idee vom heliozentrischen Weltbild hatte, ne?
Nee, er war nicht der Erste. Seine Arbeiten fußten zum einen Teil auf dem Werk von Hipparchos, einem griechischen Astronomen, der ungefähr 200 Jahre vor Christus auf der Insel Rhodos gelebt haben soll. So ganz genau weiß man das nicht. Jener Hipparchos wiederum hat sich mit babylonischen Astronomen beschäftigt und deren Ergebnisse in seine Arbeit einfließen lassen. Kopernikus hat nun dessen Erkenntnisse weitergeführt und dadurch die kegelförmige Bewegung der Erdachse beschrieben.
Und diese Astronomen, die hatten ja noch weniger Hilfsmittel als Kopernikus. Aber dann kann man sagen, eigentlich hat Kopernikus wie so viele in seiner Zeit das genommen, was in der Antike schon mal bekannt war und hat sozusagen aufgearbeitet.
Das kann man ziemlich genau so sagen und das offenbart so im Übrigen gesagt, dass die Menschen in der Antike so einiges auf dem Kasten gehabt haben müssen. Absolut. Um nochmal auf Hipparchos zu kommen. Der hat durch einen Positionsvergleich eines Sterns im Sternbild der Jungfrau mit Messungen, die etwa 150 Jahre vor ihm gemacht wurden, die Präzision der Äquinoktien herausgefunden. Äquinoktium ist die Gleichheit von Tag und Nacht, die es an genau zwei Tagen in einem Jahr gibt. Auf diesen und anderen Messungen beruhten dann später die Erkenntnisse von Kopernikus, der die Erde aus dem Mittelpunkt des Weltalls herausnahm und sie zu dem machte, was sie wirklich ist, nämlich ein Planet, der sich um die eigene Achse dreht und wie die anderen Planeten auch um die Sonne.
Wir sind nicht der Mittelpunkt von allem. Das hat Nikolaus Kopernikus als einer der Ersten erkannt und aufgeschrieben. Unser Thema heute in der Einstunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Über die Umschwünge der himmlischen Kreise, so hieß das Hauptwerk von Nikolaus Kopernikus und gewidmet war es Papst Paul III., Was drinsteht und warum es so bedeutend ist, das erklärt uns Sven Präger aus dem History-Team.
Psalm 93, Vers 1 ist relativ eindeutig.
Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt.
Der Erdkreis, fixiert bis in alle Ewigkeit, bis zu diesem Schriftstück.
Alles, was infolge von Bewegung am Himmel erscheint, rührt nicht von dort her, sondern liegt an der Erde. Die Erde also ist es, die sich dreht.
Es ist eine neue Lehre, die gegen die Bibel verstößt. Denn darin steht eigentlich eindeutig, dass Gott alles schon ganz gut und final geregelt hat. Wie in Psalm 74, Vers 16.
Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Du hast Gestirn und Sonne die Bahn gegeben.
Die Erde ist der Mittelpunkt des Denkens. Alles andere kreist darum. Auch die Sonne. Da ist der folgende Satz eine echte Revolution.
Inmitten alles dessen aber thront die Sonne.
Das heliozentrische Weltbild des Nikolaus Kopernikus. Doch Kopernikus ist gar kein Revolutionär. Er wollte eigentlich das alte Weltbild retten, in dem vor allem die perfekte, gleichförmige Kreisbewegung der Himmelskörper wichtig war. Diese Idee geht schon auf die alten Griechen zurück. Platon und Aristoteles dachten sich bereits im 4. Jahrhundert vor Christus einen Kosmos aus, in dem die Planeten von Kugelschalen gehalten wurden. Im Zentrum des Ganzen stand die Erde. Ein perfektes, erhabenes Modell. Nur leider falsch. Denn die Realität passte nicht so ganz dazu. Und genau das war es, was Kopernikus nicht akzeptieren konnte. Er wollte mit Hilfe der Astronomie die physikalische Wirklichkeit beschreiben. Dafür musste er die Himmelskörper erstmal beobachten. Es ist ein Winterabend. Die physikalische Wirklichkeit ist trübe. Gerade einmal 2 Grad über Null in der Vulkaneifel. Und die Sternwarte Hoher List sieht in diesem nasskalten Wetter irgendwie ein wenig verloren aus.
Naja, wenn man abends am Teleskop steht und es ist niemand ringsherum, dann ist das schon manchmal ein bisschen einsam. Aber die Einsamkeit merkt man dann gar nicht so, weil man sich natürlich sehr zunächst mal auf das Funktionieren der Teleskope und auf die Aufnahmen konzentriert.
Michael Geffert ist Astronom an der Uni Bonn und häufig hier draußen. Er beobachtet dieselben Sterne wie schon die alten Griechen.
Man muss sich auch vorstellen, dass wir, sagen wir mal, vor 2000 Jahren etwa, doch die damaligen Astronomen in der Lage waren, durchaus Planetenbewegungen vorherzusagen, aber eben nur über eine bestimmte Zeit, und dann gingen Beobachtung und Theorie auseinander.
Spätestens, wenn die Planeten von der Erde aus gesehen erst vorwärts, dann auf einmal rückwärts und schließlich wieder vorwärts liefen, wurde es kompliziert.
Es gibt die berühmten Schleifenbahnen, die man schon im Altertum beobachtet hat und versucht hat zu erklären.
Heute weiß man natürlich ganz genau, wie diese Schleifenbahnen entstehen.
Also man muss sich das so vorstellen, dass man, wenn der Planet und die Erde und die Sonne sozusagen in einer Linie sind, dann ist es so, dass vorher, ja, man müsste es jetzt fast aufzeichnen.
Okay, machen wir das. Wir nehmen also ein Blatt und einen Stift. Dann zeichnen wir die Sonne in die Mitte des Blattes. Die Erde und einen weiteren Planeten, sagen wir Jupiter, zeichnen wir in einer Umlaufbahn um die Sonne. Nehmen wir nun an, die Erde liegt hinter Jupiter zurück. Beobachtet man nun den Jupiter von der Erde aus, so bewegt er sich zunächst in immer derselben Richtung. So weit, so gut. Doch auf einmal läuft er rückwärts. Der Grund? Die Erde bewegt sich schneller als der Jupiter und überholt ihn schließlich. Von der Erde aus gesehen fällt der Jupiter also zurück. Erst wenn die Erde sich auf ihrer Umlaufbahn wieder vom Jupiter entfernt, setzt er scheinbar seine vorherige Reise fort. Es entsteht eine himmlische Schleife.
Im Grunde genommen muss man sich das so vorstellen, die beiden Planeten sind auf Bahnen um die Sonne und die Erde zieht sozusagen innen vorbei, weil sie eben etwas schneller ist als der Planet, der draußen läuft. Und durch dieses Innen vorbeiziehen, dadurch entstehen diese Planetenschleifen.
Es ist ein kosmisches Überholmanöver. Entscheidend ist also die Perspektive des Beobachters. Und der befindet sich nun einmal auf der Erde. Einem Planeten, der sich um sich selbst und um die Sonne dreht. Das hat Nikolaus Kopernikus erkannt und aufgeschrieben. In seinem wichtigsten Werk.
De revolutionibus orbium celestium. Über die Kreisbewegungen der Himmelskörper.
Das Buch wird 1543 zum ersten Mal gedruckt. Da liegt Kopernikus nach einem Schlaganfall bereits im Sterben. Die Legende will es, dass Kopernikus das frisch gedruckte Buch noch wenige Tage vor seinem Tod erhält. Es ist das Buch, das den Kosmos neu geordnet hat.
So wirklich, wie auf einem königlichen Thron sitzend, lenkt die Sonne die um sie herum tätige Sternfamilie.
Sven Preger war das aus dem History-Team über einen der Meilensteine der neuzeitlichen Astronomie. Kopernikus über die Umschwünge der himmlischen Kreise.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Uns kann ja heutzutage nicht mehr ganz so viel schocken, es sei denn, es käme jetzt jemand und würde behaupten, dass auf dem Mars doch kleine grüne Männchen leben. Aber davon sind ja auch einige Menschen jetzt schon überzeugt. Matthias, in der Zeit, in der Kopernikus gelebt hat, war das noch anders. Wie haben denn die Zeitgenossen auf seine Ideen und Erkenntnisse reagiert?
Die meisten haben schroffe Ablehnung gezeigt. Die meisten dachten, der hängt einem Hirngespinst nach. Der hat sie nicht alle so, um es mal auf unsere Sachen zu sagen. Er veröffentlichte seine Schrift De Revolutionibus, wie wir eben gehört haben, im Jahr 1543, also kurz vor seinem Tod. Er hat also die Rezeption seiner Erkenntnisse gar nicht mehr mitbekommen und deshalb sind es nur Spekulationen, ob er als Heretiker, also Abweichler von der Kirche angeklagt und möglicherweise sogar mit der Inquisition verfolgt worden wäre. Die Kritiker hielten ihm entgegen, dass man in dem heliozentrischen Weltbild von Kopernikus, also einer sich um die Sonne bewegenden Erde, so etwas wie Fahrtwind spüren müsste oder dass fallende Gegenstände in einer schrägen Bahn fallen müssten und eigentlich woanders ankommen, als man sie abgeworfen hat und so weiter und so weiter.
Letztes Jahr hatten wir ja auch eine Sendung zur Reformation und zu Martin Luther. Der hat ja auch was erneuert. In seinem Fall war es die römische Kirche. Waren die Reformatoren denn aufgeschlossener gegenüber dem neuen Weltbild?
Erstaunlicherweise waren sie überhaupt nicht aufgeschlossen. Martin Luther wird eine Äußerung zugeschrieben, die das heliozentrische Weltbild im Widerspruch zur Bibel sah. Es ist aber fraglich, ob er das wirklich gesagt hat. Philipp Melanchthon, also einer seiner engsten Mitarbeiter hingegen, der war ein erklärter Gegner von Kopernikus, dem er so etwas wie Gedankenklau bei antiken Astronomen vorwarf. Also, anfangs standen die Reihen der Kritiker dicht geschlossen gegen Kopernikus. Das änderte sich erst mit Galileo Galilei, der Anfang des 17. Jahrhunderts viele überzeugende Argumente für die physikalische Realität des kopernikanischen Weltbildes erbringen konnte. Nachgewiesen hat es dann ein englischer Astronom namens James Bradley, weil er herausgefunden hat, dass es Ablenkungen des Lichtes gibt, die eine scheinbare Ortsveränderung der Gestirne nach sich zieht. Später fand der Astronom Johannes Kepler, der zwischen 1571 und 1630 lebte, ein mathematisch korrektes Modell, mit dem er die ellipsenförmigen Bahnen beschreiben konnte, die Planeten bei ihrem Weg um die Sonne herum nehmen. Und die Begründung für dieses System und für die Richtigkeit des kopernikanischen Weltbildes erbrachte dann schließlich das Gravitationsgesetz, das Isaac Newton 1687 beschrieben hat.
War ja im Grunde nur 100 Jahre, war ja doch alles recht nah zeitlich beieinander. Danke dir, Matthias. Nikolaus Kopernikus hat zwar die Astronomie revolutioniert mit seinem heliozentrischen Weltbild, aber das war eigentlich gar nicht sein Hauptjob. Er war ein ziemlicher Tausendsasser. Er war auch noch Domherr und Arzt und Mathematik und Kartografie haben ihn auch noch interessiert. Dr. Christian Schütte aus unserer Redaktionsleitung hier bei Deutschlandfunk Nova hat seine Doktorarbeit über Kopernikus geschrieben und er kann uns diesen Mann ein bisschen genauer vorstellen. Hallo Christian.
Hallo Maike.
Was wissen wir denn von Kopernikus? Was war das für ein Mensch?
Er ist im polnischen Torn geboren, war Sohn einer Kaufmannsfamilie. Sein Vater war reich, der war erfolgreich. Das heißt schon von Geburt an eigentlich eine ziemlich privilegierte Situation. Dann, als Kopernikus 10 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Und so traurig das gewesen sein mag, seine Lebenssituation hat sich erst nochmal verbessert. Denn er ist dann in der Obhut seines Onkels groß geworden. Und der war Bischof von Ermland. Das ist ein Gebiet zwischen Danzig und Königsberg. Und da war er nicht nur der religiöse Chef sozusagen, sondern er war auch da der politische Machthaber. Und das hat Kopernikus alle Möglichkeiten gegeben, seine vielfältigen Neigungen, du hast es eben schon angesprochen, der Tausendsasser, das hat er alles ausleben können. Er hat in Krakau studiert, er hat in Bologna studiert, er war zum Studienaufenthalt in Rom, er ist in Padua gewesen, hat da Medizin studiert, in Ferrara noch einen Abschluss gemacht. Also hat alles mitgenommen, was ging. Dann ist er wieder ins Ermland zurück, nach Frauenburg. Da ist er Domherr geworden, Kanonikus. Und war da dann quasi Geschäftsführer des Domkapitels. Und das ist so seine Situation. Er ist schon relativ privilegiert geboren und hat eigentlich alles ausgenutzt, was er ausnutzen konnte.
Er hat ja in einer Zeit gelebt, in der fast schon so eine Aufbruchsstimmung in der Luft lag. Sah Kopernikus sich auch als Modernisierer, so wie es zum Beispiel ja auch Martin Luther war?
Ich finde das einen ziemlich spannenden Punkt bei Kopernikus, weil das, was das Ergebnis ist, ja, am Ergebnis dieser heliozentrischen Wende erkennt der Mensch, welchen Standort er in der Welt hat. Also im Prinzip, moderner geht es nicht. Das ist der Inbegriff der Moderne. Aber wie kommen wir dahin? Also der Ausgangspunkt für Kopernikus ist ein ganz anderer. Er sagt nämlich nicht, Moment mal mit der Astronomie, hier stimmt was nicht, lass uns mal die Fäden der Vergangenheit abschneiden und in die Moderne gucken. Sondern er sagt, Moment, stopp, Rückbesinnung. Wir gehen zurück zur Antike. Und er gräbt alte Beobachtungsbefunde aus, weil er sagt, hier die alten Astronomen, die haben das gekonnt, wir müssen ihre Beobachtung ernst nehmen. Interessanterweise auch Überlegungen zur Bewegung der Erde findet er auch in alten antiken Schriften. Und das ist der wichtige Punkt, er sagt, Moment mal, die Astronomie meiner Zeit, die versucht gar nicht mehr die Welt zu erklären. Die haben ihre mathematischen Modelle, damit können sie ganz gut Kalender erstellen, damit kann man die Position der Planeten vorhersagen. Aber die Astronomen damals haben gesagt, wir wissen gar nicht, wie die Welt aufgebaut ist. Bestimmt nicht so, wie wir das gerade berechnen. Darum soll sich mal bitte schön die Kirche kümmern. Und Kopernikus sagt, Moment, die Astronomie sollte auf jeden Fall, wie früher in der Antike, den Anspruch haben, die Welt zu erklären. Und das ist sozusagen für ihn ein Ausgangspunkt. Und er ist eigentlich sozusagen mit einer sehr konservativen Gesinnung gestartet. Und damit katapultiert er uns am Ende in die Moderne.
Wie haben denn darauf seine Mitmenschen reagiert?
Ja, also man muss sich mal vorstellen, damals die Überlegung, dass die Erde sich bewegen könnte, war ja komplett absurd. Also das widersprach dem gesunden Menschenverstand, es widersprach allen physikalischen Grundsätzen, an die man damals geglaubt hat, es widersprach auch der Bibel. Das war damals ziemlich unvorstellbar. Und Kopernikus hatte zwar Ansätze gemacht, die Erdbewegung zu erklären irgendwie, das mit der Physik in Einklang zu bringen, aber ihm war klar, das ist eine offene Flanke, die kann er irgendwie nicht schließen. Insofern hat er mit gar nicht so vielen Leuten darüber geredet.
Er war ja auch ein Mann der Kirche. Die Kirche hat ja einen ziemlich großen Einfluss eben auf die Menschen. Und du hast eben schon gesagt, die Kirche hatte ja eben auch dieses Bild, dass wir in der Erde im Mittelpunkt stehen und alles andere sich um uns herum bewegt hat. Hatte er nicht Angst, irgendeine Art von Strafe, von Verfolgung fürchten zu müssen, wenn er das veröffentlicht?
Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich hätte befürchten müssen, zunächst mal irgendwo auf dem Scheiterhaufen zu landen, wie das später ja bei Giordano Bruno beispielsweise passiert ist. Ich glaube, wovor er viel mehr Angst haben musste, ist aufgrund der Tatsache, dass er so etwas Absurdes behauptete, erstmal sehr viel Hohn und Spott zu bekommen. Von Luther beispielsweise ist ein Zitat überliefert, der sprach sehr abfällig über Kopernikus und sagte, ach, der Narr, der will die ganze Astronomie auf den Kopf stellen, aber das ist ja eine spinnerte Idee, sinngemäß. Das heißt, Hohn und Spott. Und natürlich in seiner Stellung als Domherr musste er schon vorsichtig sein. Womöglich hätte er seinen Job und damit seine ganze privilegierte Stellung verloren. Und er stand ohnehin schon ein bisschen unter Beobachtung. Als Domherr war er zwar kein Priester, aber lebte im Zölibat, hatte aber auch eine Haushälterin. Er hat wahrscheinlich auch aus strategischen Gründen über seine astronomischen Entdeckungen gar nicht groß gesprochen.
Hat er deshalb auch dieses Buch erst so spät, so kurz vor seinem Tod erst rausgegeben?
Er hatte sehr gezögert. Auch es gibt eine frühere Schrift, wo er das schon mal skizziert. Da gibt es ein paar handschriftliche Kopien. Er hat aber vermieden, das zu drucken. Und es ist eigentlich einer Initiative eines Schülers von ihm zu verdanken, dass er dann sich doch irgendwann hat breitschlagen lassen, dieses Buch De Revolutionibus tatsächlich zu veröffentlichen. Und es ist erschienen 1543, kurz vor seinem Tod. Und interessantes Detail ist, dass am Beginn dieses Hauptwerks der Verleger ein Vorwort reingeschmuggelt hat. Das stammte gar nicht von Kopernikus und man weiß bis heute nicht genau, woher das eigentlich stammt. Aber da steht Folgendes drin: Der Kopernikus meint das gar nicht ernst. Es ist eine mathematische Überlegung, aber das hat mit der Wirklichkeit sicherlich gar nichts zu tun. Und die Legende geht so, dass Kopernikus dann auf dem Bett, wo er ohnehin schon sterbenskrank lag, dieses Buch genommen hat, dieses Vorwort gelesen hat und dann vor Zorn gestorben sei. So ist es sicherlich nicht gewesen. Man weiß überhaupt nicht, ob er das noch mitbekommen hat, denn er lag mit einem Schlaganfall im Bett und ist dann kurze Zeit später gestorben.
Dr. Christian Schütte war das. Er hat uns Nikolaus Kopernikus und seine Zeit näher vorgestellt. Danke dir dafür.
Gerne.
Stellen wir uns mal vor, es käme jemand und würde einfach irgendwas behaupten, dass unser Bild von der Welt gehörig durcheinander wirbelt. Die Erde hat gar keinen festen Kern zum Beispiel, da ist stattdessen ein Hohlraum. Das wurde errechnet und es gibt eindeutige Beweise dafür. War ja noch niemand da. Diesen Menschen würden wir heutzutage wahrscheinlich gar nicht ernst nehmen. Kopernikus hat mit seiner verrückten Idee eines heliozentrischen Weltbildes immerhin ein Buch veröffentlicht. Wie das aufgenommen wurde, das bespreche ich jetzt mit Gudrun Wolfschmidt. Sie ist Professorin am Zentrum für Geschichte der Naturwissenschaft und Technik der Uni Hamburg. Hallo Frau Wolfschmidt.
Hallo.
Wie war das denn bei Kopernikus? Wie haben seine Zeitgenossen auf seine Arbeit reagiert?
Ja, man muss das sicher unterscheiden zwischen der Reaktion der Katholiken und der Protestanten. Das Werk erschien dann 1543 mit einer Widmung an den Papst Paul III. Und es war in der Kirche akzeptiert, es war in Klöstern vorhanden, es wurde in kirchlichen Seminaren gelesen. Und die Protestanten waren auch erstmal interessiert. In der Wittenberger Universität war Georg Joachim Reticus und hat es dann in Nürnberg zum Druck gegeben. Und das Werk heißt dann De Revolutionibus Orbium Coelestium, also um die Umdrehungen der Himmelskörper, 1543 veröffentlicht. Allerdings hat Andreas Osiander, der Pfarrer in der Lorenzkirche, einer der beiden Hauptkirchen in Nürnberg, hat ein Vorwort dazu geschrieben und das Buch als Hypothese hingestellt. Und da sieht man schon, dass die Protestanten etwas ängstlicher mit diesem neuen Weltbild waren. Und in der Folge hat das kopernikanische Weltbild, das heliozentrische Weltbild, zu theologischen und philosophischen Auseinandersetzungen geführt. Zunächst etwas im protestantischen Bereich und deutlich später im katholischen Bereich. Luther hat zum Beispiel gesagt, der Narr will die ganze Kunst der Astronomie umkehren. Mit Narr war Kopernikus gemeint. Aber wie die Heilige Schrift anzeiget, so hieß Josua die Sonne stille stehen und nicht das Erdreich. Und die Protestanten haben am Anfang eben das Motto gehabt, sola scriptura. Man muss die Bibel wörtlich nehmen und nicht interpretieren. Und damit hatten die mehr Probleme mit diesem Zitat zum Beispiel.
Gab es denn irgendwelche unmittelbaren Folgen für die Wissenschaft in der Mitte des 16. Jahrhunderts?
Ja, es gab natürlich Interessenten, Astronomen, die sich für das Modell interessiert haben. Zunächst Tycho Brahe, der war erst begeistert von dem kopernikanischen Weltbild. Dann hat er aber versucht, die Entfernung der Fixsterne zu messen. Und da hat er gemerkt, die sind unmessbar weit weg. Und er konnte sich nicht so ein großes Weltall vorstellen. Und dann kam aber Galilei. Und der hat das Fernrohr erfunden und hat damit also Propaganda für Kopernikus in einer sehr massiven Art gemacht. Und daraufhin hat dann die Indexkommission 1616 gesagt, zu behaupten, die Sonne stehe unbeweglich im Mittelpunkt der Welt, ist absurd, philosophisch falsch und außerdem ketzerisch, weil es ausdrücklich der Heiligen Schrift zuwider ist.
Matthias von Hellfeld hat uns vorhin schon verraten, dass James Bradley den ersten Beweis dann geliefert hatte, dass das heliozentrische Weltbild von Kopernikus tatsächlich korrekt war. War es dadurch dann unwiderlegbar bewiesen? Kam das durch Galilei oder wer hat da den Schlussstrich gezogen?
Ja, Galilei konnte es nicht beweisen, auch wenn er es behauptet hat. Alle Beweise, die er gebracht hat, waren nur eine Bestätigung, dass es nicht mehr das alte Weltbild gibt. Er hat nur verglichen altes, antikes Weltbild und modernes Weltbild. Und Bradley hat die Aberration gefunden. Also damit hat man ein Stück, also Beweis kann man es noch nicht sagen, aber einen gewissen Hinweis, dass es eine Bewegung der Erde gibt. Und richtige Beweise konnten erst im 19. Jahrhundert gefunden werden. Und dann wurde von Benzenberg in Hamburg an der Michaeliskirche wurden Fallversuche 1802 gemacht. Das heißt, man lässt Kugeln in dem Turm, der innen hohl ist, runterfallen. Und während des Runterfallens bewegt sich die Erde, dreht sich die ein bisschen weiter. Die fallen also nicht lotrecht, sondern so 12 mm Abstand runter. Und das war also ein erster Hinweis. Er hat es dann noch mit verbesserten Fallversuchen in einem Bergwerk gemacht, was 300 Meter tief ist und keine Störung von Wind und so weiter. Und das, was als offizieller Beweis immer gilt, ist dann das Foucault-Pendel im Pantheon in Paris 1851. Das war also der Beweis für die Rotation, für die Umdrehung der Erde um die eigene Achse. Und die andere Bewegung, also die Jahresbahn, die Erde um die Sonne, und das konnte man also zeigen, indem man den Abstand eines Fixsterns gemessen hat. 1838 ist es Bessel in Königsberg gelungen. Und er hat im Frühjahr und Herbst gemessen. Und es spiegelt sich sozusagen die Umlaufbahn der Erde um die Sonne am Himmel als kleine Ellipse wieder. Und Damit war dann der Beweis für die Umlaufbewegung auch geschaffen.
Sagt Gudrun Wolfschmidt, sie ist Wissenschaftshistorikerin an der Uni Hamburg und hat uns erklärt, was die Zeitgenossen von Kopernikus Ideen gehalten haben. Danke Ihnen dafür.
Gut, danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir haben es Kopernikus zu verdanken, dass wir nicht mehr glauben, wir seien der Mittelpunkt des Universums. Okay, das müssen wir ihm lassen. Damit hat er unser Leben heute schon etwas beeinflusst. Aber gibt es noch andere Bereiche? Fragen wir Martin Cayet. Er ist Professor für Philosophie an der Universität in Bielefeld und hat sich besonders auf die Wissenschaftsphilosophie spezialisiert. Hallo, Herr Cayet.
Guten Abend.
Kopernikus war ja ein Tausendsasser, hat viele Fächer studiert und verschiedenste Interessen gehabt. Welche Wissenschaften hat er denn beeinflusst?
Nun, vor allen Dingen hat er erst einmal in die Astronomie hineingewirkt. Und das war ja anders als heute eine wirklich wichtige Wissenschaft in seiner Zeit. In landwirtschaftlich geprägten Kulturen, da muss man eben die richtigen Zeiten finden für Aussaat und Ernte und all diese landwirtschaftlichen Verrichtungen. Man musste sich mit den Jahreszeiten auskennen und dieses Wissen lieferten die Sterne. Und da war der Fall eben der, dass die gesamte alte Welt angenommen hatte, dass sich Sonne, Mond und Sterne um die Erde drehen. Also die Erde ruht im Mittelpunkt des Universums. So, dann kann man sich natürlich fragen, was hat denn Kopernikus dann eigentlich gestört? Und eigentlich waren das zwei Dinge. Das erste war, dass die Vorhersagen des Ptolemäus zwar ziemlich gut waren, aber nicht gut genug. Und hinzu kam, dass man glaubte, dass die Fehlleistungen der Astrologie daraus stammten, dass die Astronomie nicht gut genug war. Und was man dann zusätzlich noch als Problem sah, war, dass die Bewegungen der Himmelskörper nicht gut passten zu den Vorstellungen der Physik in der Zeit. Die Vorstellungen der Physik waren aristotelisch geprägt. Da sollten die Himmelskörper sich in gleichförmigen Kreisbewegungen um die Erde drehen. Und das klappte mit vielen Himmelserscheinungen nicht wirklich gut. Und in der Zeit des Kopernikus wurde schon seit Jahrhunderten eigentlich eine Debatte geführt in den Astronomenkreisen, welche Freiheiten sich Astronomen eigentlich so herausnehmen durften gegenüber der Physik. Kopernikus hatte ja Physik in Italien studiert und Kopernikus schloss sich eigentlich der Mehrheitsmeinung an, dass man nämlich eine engere Anbindung der Astronomie an diese physikalischen Grundsätze verlangen sollte, aber es damit auch nicht übertreiben sollten. So, und die Leistung des Kopernikus besteht dann eigentlich darin, viele dieser sozusagen zweifelhaften Konstruktionen in der Astronomie dadurch vermieden zu haben, dass man eine Bewegung der Erde einführte. Der zweite Punkt, das war diese Ungenauigkeit. In dieser Hinsicht hat Kopernikus keine Verbesserung erreicht. Das heißt, die Vorhersagen wurden im Rahmen der kopernikanischen Theorie nicht genauer als Ptolemäus. Sie hatten gesagt, er war ein Tausendsasser, er hat in viele Richtungen sich interessiert. Und das war dann vor allen Dingen erstmal sozusagen die Physik, die aristotelische Physik. Das hatte damit zu tun, dass im Rahmen der aristotelischen Physik eine Bewegung der Erde eigentlich gar nicht ging, weil sie zu Bewegungen auf der Erde hätte führen sollen, die man aber gar nicht beobachtete. Und deshalb musste Kopernikus die aristotelische Physik uminterpretieren, um diese Gegensätze zu verschleiern.
Es ist immer schwierig, Was-wäre-wenn-Fragen zu beantworten. Aber ich stelle trotzdem eine, was wäre alles anders, wenn es Kopernikus nicht gegeben hätte?
Also eigentlich denke ich, jemand anders wäre früher oder später auf die Idee gekommen, die Sonne ins Zentrum des Planetensystems zu setzen. Und der Grund ist, dass mit den Beobachtungen Galileis 70 Jahre nach Kopernikus Tod eigentlich klar geworden ist, dass die ptolemäische Theorie nicht zu halten war. Und im Laufe des 18. Jahrhunderts kam eigentlich eine Fülle von Erfahrungsgründen für die Bewegung der Erde auf. Früher oder später wäre es in die gleiche Richtung gelaufen.
Hat Kopernikus die Moderne eingeleitet, indem er das heliozentrische Weltbild eingeführt hat?
In gewisser Weise schon. Also Kopernikus stand am Anfang einer Entwicklung, an deren Ende wir heute stehen. Also das Herausrücken aus dem Zentrum. Heute sind wir der Meinung, wir sind in einem ganz durchschnittlichen Ort, in einer durchschnittlichen Galaxis. Also genau das Gegenteil zur Zentralstellung der Erde. Und insofern, ja, hat Kopernikus zu uns hingeführt. Aber das hat er eigentlich weder gewusst noch gewollt. Er wollte die mathematische Astronomie mit der aristotelischen Physik in besseren Einklang bringen. Darum ging es ihm eigentlich. Und die Methode, die er verfolgt hat, war Rückgang zu den Quellen. Die Erdbewegung ist ja schon in der antiken Astronomie eine Idee, die verfolgt worden war. Und Kopernikus wollte eigentlich sozusagen hinter dem ptolemäischen Zustand zurück, eine ursprüngliche Astronomie finden, die den Prinzipien der aristotelischen Physik besser entspricht, als dies Ptolemäus gelungen war mit seinen ganz vielen Freiheiten, die er sich herausgenommen hat. Und das kommt uns ja heute ein bisschen merkwürdig vor, nicht? Aber in der Renaissance war diese Idee ja ganz weit verbreitet. Also Luther zum Beispiel ging ja genauso vor. Wie reformiert man einen gegenwärtigen Missstand? Ich gehe zurück auf das ursprüngliche Christentum der Bibel und der Kirchenväter. Und das genau war die Vorgehensweise auch von Kopernikus. Man beseitigt einen gegenwärtigen Missstand, indem man sozusagen auf die Ursprünge zurückgeht. Also Kopernikus war jemand aus einem anderen Zeitalter. Das war nicht jemand, den wir heute in der Wissenschaftstalkshow setzen könnten. Der würde da auffallen. Trotzdem, Kopernikus war originell. Alle Bestandteile seiner Theorie waren bekannt, muss man sagen, sind von anderen entwickelt worden. Was hat er eigentlich gemacht? Er hat sie auf ganz neue Weise zusammengefügt. Nehmen wir uns zuvor, hat die Bewegung der Erde dazu benutzt, die Bewegung der Himmelskörper in besseren Einklang mit den Prinzipien der Physik zu bringen. Und dadurch wurden eben diese physikalisch unakzeptablen Hilfsbewegungen überflüssig. Das ist sozusagen das Neue bei Kopernikus und das ist genau aufgenommen worden von Wissenschaftlern wie Galilei, Descartes, Kepler, Newton. Und das hat dann am Ende einen gewaltigen geistesgeschichtlichen Umbruch erzeugt. Aber der lag eben weit, weit jenseits des Horizonts von Nikolaus Kopernikus.
Professor Martin Cayet hat uns erklärt, in welchen Bereichen Kopernikus noch Einfluss auf unser heutiges Leben hat und was wohl gewesen wäre, hätte er nicht vor 500 Jahren das heliozentrische Weltbild eingeführt. Danke Ihnen dafür.
Bitte sehr.
Die eine Stunde History neigt sich dem Ende entgegen. Zeit für ein Fazit. Matthias, als Kopernikus sein neues Weltbild veröffentlicht hat, da wurde er erstmal nicht wirklich ernst genommen. Seine Erkenntnisse waren nicht bewiesen und wurden deshalb erstmal als Hirngespinste abgetan. Später wurden sie dann aber doch als richtig erkannt und übernommen. Auch von der Kirche, die ja eigentlich ein anderes Weltbild gehabt hatte.
Ja, das stimmt. Aber die Kirche hat Kopernikus nicht als Heretiker denunziert und verfolgt, auch nach seinem Tod nicht, sondern erstmal gar nicht ernst genommen, weil das heliozentrische Weltbild in den Augen von Päpsten und Bischöfen unsinnig, also eigentlich abseitig war. Zunächst haben die Kirchenmänner ignoriert, was da gedacht und geschrieben worden war. Eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, in welcher Zeit das alles stattgefunden hat. Sein Werk De Revolutionibus veröffentlichte er um 1543, nämlich zur Zeit der Reformation und der grundsätzlichen Infragestellung der römischen Kirche. Mit der Zeit hat natürlich auch die Kirche ihre Vorstellungen von der Erde und deren Position im Weltall überdacht und verändert, sodass Kopernikus dann später ganz gut integriert werden konnte.
Und damit hat er ziemliches Glück gehabt. Einigen derer, die nach ihm kamen und ähnliche Ideen hatten wie er, hatten da viel größere Probleme, ne?
Das kann man wohl sagen. Galileo Galilei, der das Rechenmodell von Kopernikus an seine eigenen Beobachtungen angelegt hat und so herausgefunden hat, dass einiges für das heliozentrische Weltbild sprach, der wurde von der Kirche 1616 verurteilt, aber nicht verfolgt. Er hielt sich in der Folgezeit mit öffentlichen Äußerungen zu Kopernikus zurück, um sich nicht selber zu gefährden. Und damit aus der Sicht der Kirche auch ja nicht schief gehen konnte, erhielt Galileo ein offizielles Schreiben, in dem er ausdrücklich ermahnt wurde, das kopernikanische System nicht noch einmal als richtig zu verteidigen. 1616 wurde die Schrift von Kopernikus zwar nicht verboten, aber doch insofern aus dem Verkehr gezogen, als sie nur noch in einer Bearbeitung erscheinen durfte, die besagte, dass das heliozentrische Weltbild nichts weiter als ein mathematisches Modell sei. Und dann sei noch auf Johannes Kepler verwiesen, der 1571 bis 1630 gelebt und das heliozentrische Weltbild als Tatsache bezeichnet hat und diese Erkenntnis auch wissenschaftlich untermauert hat. Kepler war nicht nur Naturwissenschaftler, sondern eben auch protestantischer Theologe, was aber nicht verhinderte, dass er für seine astronomische Forschung sowohl von der katholischen als auch von der evangelischen Kirche heftig kritisiert wurde.
Nächste Woche reisen wir nicht so weit zurück in die Vergangenheit, nur ins Jahr 1993. Da gab es den ersten Anschlag auf das World Trade Center in New York. 6 Menschen starben, über 1000 wurden verletzt. 6 Täter wurden im Laufe der Jahre festgenommen. Es war der erste islamistische Anschlag auf dem Staatsgebiet der Vereinigten Staaten. Und das ist unser Thema in der 1 Stunde History in einer Woche. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.